Herzlich willkommen bei Tonsteine Steuern. Heute bei mir zu Gast ist Robby Lauder. Robby ist in eigener Kanzlei als Steuerberater tätig, fokussiert auf das Thema Einkommensteuer, aber auch sehr auf Immobilienfirmen, Kapitalgesellschaften wie auch Personengesellschaften. Und das ist ihm besonders wichtig, mit dem Fokus auf die laufende Beratung, jetzt eher weniger Gestaltungsberatung, aber jemand, der das Steuerrecht und alles bis ins Detail kennt. Herzlich willkommen, Robby. Schön, dass du da bist heute.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir wollen über Erhaltungsaufwendungen und Modernisierungsaufwendungen sprechen. Das ist im steuerlichen Sinne ja unter Umständen anders als für jemanden, der einfach das Gebäude baulich angeht. Du hattest ja im Vorwege schon gesagt, dass du damals in der Ausbildung über 50 Stunden Gebäude reingeprügelt gekriegt hast.
So kann man das nennen, ja?
Ja. In dem Zuge ist, glaube ich, mal ganz interessant, worauf muss man denn achten? Was sind die Stolpersteine jetzt? Wie könnten Aufwände für die in ein Gebäude fließen, unterschiedlich gewertet werden? Was gibt es da für Möglichkeiten?
Ja, der Grundsatz ist ja eigentlich erstmal, dass es Aufwand ist, also Werbungskosten, beziehungsweise wenn wir von einem Unternehmen ausgehen, Betriebsausgaben.
Ja.
Dann muss man aber wieder differenzieren, ob wir im Erhaltung sind, in der Modernisierung oder in der Bündelung von verschiedenen Sachen, die eventuell sich dann auf die Abschreibung auswirken können. Und da muss man halt sagen, erstmal vorn anfangen irgendwo. Und das wären die Erhaltungsaufwendungen. Das sind die klassischen jährlich anfallenden Aufwendungen, die man halt hat, wie
Wasserhahn tropft.
Aufzugswartung, Heizungswartung, sowas zum Beispiel. Einfach die Verschleißerscheinung eines Gebäudes, das in Jahre gekommen ist, zu minimieren oder wieder rückgängig zu machen, quasi zu erhalten, den Stand zu erhalten, das Haus zu erhalten. Bei der Modernisierung sind wir dann schon wieder ein bisschen weiter. Da gucken wir uns natürlich dann auch den technischen Fortschritt an, den Wohnkomfort, ob der gesteigert wird durch bestimmte Maßnahmen wie Einbau einer neuen Heizungsanlage oder ein neues Fenster. Da gibt's ja permanent ist die Industrie bzw. die Wirtschaft ja im Wandel und erfindet wieder neue Sachen, die vielleicht wieder besser sind für die Wärmedämmung oder und um Kosten einzusparen im Bereich von Heizkosten. Also das ist dann wieder so ein schwieriges Thema in dem Augenblick oder noch kein schwieriges Thema, wenn viele Sachen aufeinandertreffen, dann kann es zu Problemen kommen mit dem Finanzamt. Meine Erfahrung. Das ist dann.
Aber was ist denn als Steuerpflichtiger was möchte ich denn eigentlich? Was ist für mich am komfortabelsten oder am erstrebenswertesten?
Der Steuerpflichtige selbst möchte natürlich immer Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben, um ja die Steuerlast zu mindern.
Also das bedeutet dann 1:1, ich gebe 50 Euro für die Heizungswartung aus, ich kann das in dem Jahr des Anfalls direkt von der Steuer absetzen.
Richtig.
So. Und die Alternative dazu ist jetzt, ich baue eine neue Heizung ein, die kostet 15.000 Euro und die kann ich dann unter Umständen nicht.
Im Normalfall, wenn man absetzen. Nur die Heizungsanlage selbst modernisiert, dann hat man eher weniger das Problem mit dem Finanzamt.
Ja.
Wenn jetzt aber dann noch in dem Zuge, in so einer geschlossenen Baumaßnahme, zum Beispiel Fenster, das Dach, Wärmedämmung, Böden zum Beispiel auch gleichzeitig mit modernisiert werden, dann kann dann schon mal die Frage aufkommen, sind wir hier bei nachträglichen Herstellungskosten?
Und nachträgliche Herstellungskosten heißt?
Dass wir die fiktiv bei einer Privatperson auflisten und dann im Endeffekt dem Gebäudewert hinzurechnen und dann eine Abschreibung. Über die Abschreibung werden diese Kosten dann über Jahre hinweg, über Jahrzehnte hinweg dann im Endeffekt als Werbungskosten angesetzt. Man hat sie nicht sofort, man hat nicht sofort den Erfolg. Das heißt, man kann seine Steuerlast in dem Jahr nur in Höhe der A vermindern, nicht aber in Höhe der getätigten Ausgaben.
Okay, also jetzt mal ein Beispiel, ich kaufe ein Gebäude für 300.000 Euro, stecke 50.000 Euro rein. Idealerweise mache ich das dann in einem Jahr, in dem ich ein hohes zu versteuerndes Einkommen habe, möchte es ganz abziehen. Kann aber sein, dass der Fiskus sagt, ah ja, schöne Idee, das sind aber gar keine Werbungskosten in dem Sinne, sondern wir rechnen das diesen 300.000 Euro zu und die müssen dann über 50 Jahre im Worst Case mit abgeschrieben werden. Dann ziehe ich nicht 50.000 ab, sondern 1.000.
Zum Beispiel. Ja. Mehr. Also 1.000 zusätzlich, sage ich jetzt mal, als Aufwand, als AFA, als Abschreibung.
Genau. Aber die Aufwendung, ich habe dann Cash-Abfluss in dem Jahr von 50.000 Euro, kann aber nur 1.000 gegen die Steuer rechnen und wollte eigentlich 50.000 gegen die Steuer rechnen.
So ist es richtig, ja.
Okay. Also das kann passieren.
Das kann passieren, erst recht in dem Fall, den du geschildert hast. Erst recht, wenn man kurz nach Erwerb einer Immobilie extrem viel Geld in die Hand nimmt,
ja,
für solche Modernisierungs-,
ja,
Erhaltungsmaßnahmen, dann haben wir nochmal eine weitere Hürde.
Ja.
Und das ist die 50%-Klausel, dass man nach Erwerb innerhalb von 3 Jahren,
ja,
50% des Gebäudewerts zurechnen, alles, was bis 15% ist, nicht, aber alles, was darüber hinausgeht, über 15% der Anschaffungskosten fürs Gebäude, müssen wir dann quasi aktivieren und der Abschreibung unterwerfen. Was wir sonst, wenn wir es noch weiter strecken würden oder später anpacken würden, diese Erhaltung, diese Modernisierung in den Aufwand bekommen können. Kurz nach Erwerb funktioniert das leider nicht. Das ist so eine Regelvermutung. Und den legt auch der Bundesfinanzhof sehr weit aus.
Also kann's passieren. Ich schaffe jetzt, wir bleiben bei den 300.000 Euro, ich schaffe ein Gebäude an und sage, ah ja, das ist ja ganz gut, ich will ein bisschen was aufwerten. So, dann ist es vielleicht leer, ich möchte es ein bisschen herrichten, damit ich es höher vermieten kann. Dann wären ja die 15%-Grenze 45.000 Euro. Dann sage ich, ich mache mal 30.000 Euro in den Innenausbau, bin dann innerhalb der 15%, obwohl die 15% sind aber auch nur auf den Gebäudeanteil, richtig?
Mhm, richtig.
So, das heißt, ich muss in dem ersten Jahr vielleicht sogar mal abwarten, um zu gucken, ob mein Gebäudeanteil anerkannt wird.
Wie hoch vor allem der Gebäudeanteil ist, und das ist ja, ja, auch ein doch mittlerweile doch sehr
gern diskutiertes Thema mit dem Finanzamt.
Richtig, so kann man das nennen.
Ja, okay, also das Finanzamt ist auch heiß drauf, die Gebäudeanteile niedrig zu halten. Okay, aber das bedeutet ja für mich, wenn ich modernisieren möchte, muss ich mit Bedacht vorgehen. Ja? Gerade im Jahr der Anschaffung, da es noch unklar ist, ob mein Gebäudeanteil so anerkannt wird. Und dann ist ja das nächste Mal angenommen, wir haben 300.000 Euro Gebäudewert, also meinetwegen 400.000 Euro Anschaffungskosten, 300.000 entfallen auf das Gebäude, dann sind wir bei diesen 45.000 Euro. Du erinnerst dich vielleicht an den gemeinsamen Fall, wo man dann sagt, ah ja, man investiert ein bisschen was und dann kommt etwas außer der Reihe. So. Und dann habe ich 30.000 Euro und dann geht vielleicht die Heizung kaputt. Und dann kommen nochmal 10.000 Euro on top und dann in der Eigentümergemeinschaft, kann ich es vielleicht nicht ganz selber steuern oder in einem eigenen Haus kommt noch etwas Unvorhergesehenes und dann komme ich über die 15% innerhalb der ersten 3 Jahre, ungewollt. Was passiert dann?
Es kann, bei ungewollten Sachen muss man halt auch, glaube ich, muss man auch unterscheiden. Sind es Mängel, die danach aufgetreten sind, oder Schäden durch Mängel? Das ist natürlich etwas, was man nicht voraussehen kann, was man in dem Augenblick auch nicht steuern kann.
Eine überalterte Heizung, die Heizung geht kaputt, weil sie 25 Jahre alt ist.
Das kann natürlich immer passieren. Da würde ich eher sagen, da hat man dann wirklich Pech.
Ja.
Und wird es auch dann mit hinzurechnen. Also man muss ja dann diese Modernisierungskosten aufaddieren über 3 Jahre hinweg.
Ja.
Weil man, das heißt ja nicht, dass ich alles am Stück innerhalb von einem Monat nach Erwerb machen muss,
ja,
sondern ich kann das ja strecken über 3 Jahre, beziehungsweise vielleicht sogar noch länger.
Ja.
Und das wirkt dann alles zurück.
Okay, das kann sein. Ich habe jetzt meinetwegen die 45.000 Euro. Ich habe jedes Jahr 15.000 Euro investiert, habe es direkt von der Steuer abgezogen, habe einen Steuervorteil dadurch erhalten und überschreite dann meinetwegen um 5.000 Euro im letzten Jahr die 15%. Dann ist alles, was ich vorher hatte, rückwirkend nicht mehr Werbungskosten, sondern den Anschaffungskosten hinzuzurechnen.
Richtig.
Boah, das kann zu großen Problemen führen.
Das ist so.
Passiert es denn? Ist das?
Ich habe es jetzt einmal erlebt bisher, dass es so gelaufen ist. Aber das ist gleich im Zweitjahr passiert.
Im zweiten Jahr direkt. Dass man im zweiten Jahr direkt drüber. Also ist genau. Das, was im Vorjahr stand, noch nicht so hoch gewesen. Aber natürlich trotzdem ärgerlich, ne? Weil man gibt das Geld aus und man kann es nicht gegen und man versteuert es auch noch.
Ja.
Wie ist es abgelaufen? Also wie kam es dazu? War das Unwissenheit oder war das unvorhergesehen? War es schlecht geplant?
Aus meiner Sicht waren es, wir hatten keine Kenntnis.
Ja.
Und es wurde halt vom Mandanten gemacht.
Ja.
Und in dem Augenblick, wenn dann die Unterlagen zur Verfügung gestellt werden und man dann auf einmal die Aufsummierung macht, dann gibt es dann halt mal ein lustiges Erwachen. Und es kann passieren, dass es vielleicht doch mal durchrutscht. Man kann es probieren. Zumeist ist es aber so, dass das Amt das ja aber auch irgendwo mit gleichzeitig auch auflistet und auch eine Art Nebenbuch führt. Mhm. Das muss man halt schauen, wie es jetzt im Detail in den Ämtern ausschaut und wie die Leute das bearbeiten, die Veranlagungsbeamten. Das kann ich jetzt nicht genau sagen, da habe ich keine Kenntnis. Aber es muss ja irgendwo festgehalten werden, damit man das ja die Folgejahre überprüfen kann.
Okay, also haben wir aber ein gewisses, also ist es für den Kapitalanleger unheimlich wichtig, die ersten 3 Jahre im Fokus zu haben, um nicht zu sehr zu investieren, um sich eben vor ungeplanten Überschreitungen zu schützen und eben vor dieser 15%-Hürde in Acht zu nehmen.
Sollte man ja auch schon beim Erwerb der Immobilie schon im Hinterstübchen haben, was man jetzt wie viel bezahlt. Und es ist ja auch irgendwo diese, so verstehe ich die Logik dahinter, dass diese Baumängel, nicht Baumängel, sondern dieser Verschleiß der Immobilie ist mir bekannt in dem Augenblick. Und dann zahle ich auch normalerweise nicht den Preis, der eigentlich irgendwo angedacht war, den ich hätte vielleicht zahlen wollen, ungesehen. Gesehen auf einmal dann wirklich
30.000. Also das ist quasi dann die Argumentation des Finanzamts.
So ungefähr kann man sich das vorstellen, ja.
Auf der anderen Seite möchte man aber natürlich auch einen energetisch maroden Gebäudezustand sanieren. Aber erschwert es ja eigentlich dem Eigentümer oder macht es unattraktiv.
Die energetische Sanierung, kennen wir beide, ist nicht günstig.
Die ist überhaupt nicht günstig, ne?
Ja, deswegen.
Die ist auch auf jeden Fall nicht mit 15% vom Gebäudeanteil.
Definitiv nicht.
Ja.
Und deswegen ist es. Aber das ist so eine so eine Hürde nach dem Erwerb.
Mhm.
Nach diesen 3 Jahren oder auch zum Ende hin der 3-Jahresfrist, wenn man dann anfängt zu investieren oder auch mal was, die an die Substanz zu gehen, mal was aufzupäppeln an dem Gebäude, wieder, ich sag jetzt mal, den Fortschritt mitzunehmen, den technischen.
Ja.
Dann sind wir zwar in der Modernisierung, aber es ist nicht zwangsläufig nachträgliche Herstellungskosten.
Okay, also erst einmal die zeitliche Komponente innerhalb der ersten 3 Jahre. Und dann habe ich ja das, was du eben auch noch sagtest, wenn wir in den Bereich Modernisierung gehen, spielt es auch eine Rolle, ob jetzt, sage ich mal, in einem Konvolut von verschiedenen Gewerken, ob es da zu einer Veränderung des Wohnkomforts oder zu einer Standardänderung kommt. Wie funktioniert das?
Ja, das ist das Lieblingswort, das ist eine Standardhebung.
Ja.
Das erst recht, wenn viele Sachen zusammentreffen, habe ich selber auch schon in einer Betriebsprüfung gehabt, dass dann dieser Satz kam, hierbei handelt es sich um eine Standardhebung, weshalb hier nachträgliche Herstellungskosten vorliegen. Dem konnten wir natürlich Gott sei Dank entgegenwirken, weil der Mandant sehr, sehr gute Unterlagen hatte.
Ja.
Und wir das auch dann aufzeigen konnten, dass es sich hier nicht um Standardhebungen handelt. Das wäre ja zum Beispiel, wenn wir aus einem mittleren einen gehobenen Standard.
Also gehoben, was sind da die Anhaltspunkte
Luxus,
für?
Also der Klassiker ist immer so Luxussanierung.
Ja.
Also in dem Augenblick, wenn du eine normale Immobilie kaufst, die ganz normal als Wohnung vermietet wird, in normalen Gegenden und du entmietest, machst eine Luxussanierung, dann bist du eigentlich, also das ist klassisch Herstellungskosten.
Aber woran macht ein Finanzamt das fest? Also wir gehen jetzt hin und sagen, ah, wir machen eine Luxussanierung, wird das am Betrag festgemacht oder
werden die
Positionen überprüft oder wird Bildmaterial angefordert? Was ist das?
Das kann natürlich sein. Das wäre natürlich vom Vorteil, wenn man sowas hat oder auch wenn man auch ältere Unterlagen hat. Aber keiner hebt Unterlagen freiwillig 20, 30, 40 Jahre.
Aber was wäre eine Standarderhebung jetzt mal, wenn ich mir das, wie kann ich mir das vorstellen? Ist das dann von Wandheizung auf Fußbodenheizung oder ist das ein Designbodenbelag oder ein Designwasserhahn?
Es muss ja auch nicht, es müssen mehrere Schwerpunkte gesetzt werden, wo die Standardhebung zum Tragen kommt.
Okay, es kann nicht nur im Bad sein.
Wenn ich jetzt nur das Bad neu mache und schick mache,
ja,
und auch vielleicht luxuriös ausstatten würde, sage ich jetzt mal, dann wären wir nicht zwangsläufig in der Thematik von nachträglichen Herstellungskosten. Nicht zwangsläufig. Das ist wahrscheinlich dann auch wieder so ein Aufhänger, wo man auch Probleme haben könnte mit dem Amt.
Ja.
Aber heißt nicht zwangsläufig, dass es...
Aber es ist für eine Richtschnur für mich. Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt gerade ein Haus gekauft.
Ja, einfach Verglasung beim Fenster. Und du nimmst jetzt den neuesten Standard vom...
Dreifachverglas mit U-Wert 0,5.
Richtig, das als eine Baustelle. Dann nimmst du noch das Bad mit einem Jacuzzi und was weiß ich, was da noch alles drin sein kann.
Ja.
Dann nimmst du noch das Dach oder die Decken und
wo es nicht reinregnet plötzlich, oder?
Ja, wo es genau auf einmal nicht reinregnet mehr. Nein, aber das ist, wie man da den Standard festmacht, ist für mich auch mal recht schwierig.
Ja.
Da muss man halt mal gucken, wie war es halt vorher? Was war, als ich das erworben habe, beziehungsweise als ich das gebaut habe? Was habe ich denn da für einen Standard gehabt? Das habe ich ja irgendwo dargestellt über Architekten, Informationen oder sonstigem. Oder auch über den Bau.
Und wie werden die Standards klassifiziert? Ist das auch so wie in der Bewertung, dass man sagt, einfach, mittel, gehoben?
Ja.
Also könnte es auch von einfach auf mittel ist auch eine Standardhebung.
Das ist auch eine Standardhebung. Von mittel auf gehoben ist ja dann wieder eine Standardhebung. Wenn es aber beim Mittel bleibt und du das darlegen kannst, dass zum damaligen Zeitpunkt das Fenster so und so war, auf dem Stand der Technik, aber nicht gehoben, sondern im normalen Mittelfeld und du das jetzt gerade eben wieder machst, nur an den jetzigen technischen Fortschritt anpasst, dann bist du nicht in der Standardhebung, dann bist du einfach gleich geblieben.
Okay, nur, also was damals Mittel, es geht nicht darum, dass du von, wenn jetzt damals der mittlere Standard war, einfach verglast und heute oder vielleicht in 10 Jahren der mittlere Standard dreifach verglast ist, dann kann ich von einfach auf dreifach gehen, weil es sich über den Zeitverlauf im selben Standard bewegt.
Richtig. Und das ist, da gibt es dann auch wieder die gewissen Berührungspunkte. Wir sind zwar als...
Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass da jemand drauf ein... Also, dass sich das Finanzamt meldet und sagt, ey, da ist jetzt eine Standardhebung. Wie geht das?
Bei mir war es damals so, dass es halt über eine Betriebsprüfung kam.
Ja.
Und dann natürlich auch im hohen, dreistelligen, kleinen 7-Stellen-Betrag gemacht wurde, weil halt ein sogenannter Sanierungsstau vorlag.
Ja.
Dass halt wirklich 20 Jahre lang mal nichts gemacht wurde. Also das ist der Fall, den ich aus der Praxis halt immer noch präsent habe vor mir, auch wenn er schon eine ganze Weile zurückliegt.
Ja.
Aber wir halt nachweisen konnten, dass das halt immer alles im normalen mittleren Standard war. Und da ist ja an und für sich das Finanzamt in der Feststellungslast, zu beweisen, dass wir hier in der Standardhebung sind.
Und wie haben die das bewiesen?
Wir müssen aber mitwirken. So wie es ja immer. Bei jedem Schreiben, was vom Amt bekommst, wenn du Rückfragen kriegst zu einer Steuererklärung, steht ja immer das Liebevolle unten dran, dass sie zur Mitwirkung verpflichtet sind, nach dem und dem Paragraphen in der Abgabenordnung.
Ja.
Und so ist es dort auch. Wir haben zwar nicht die Feststellungslast, aber die Mitwirkungspflicht.
Okay, und wie hat das Finanzamt das dann festgestellt? Also der Modernisierungsstau wurde dann behoben in der Steuererklärung wurde das Ganze dann, sage ich mal, dargelegt und dann muss das ja eine Beweisführung geben, dass es sich da um eine Standardhebung oder wie ist das Finanzamt davor?
Es war einfach nur ein Satz.
Der hieß wie?
Laut den vorliegenden Unterlagen und Aufzeichnungen handelt es sich um nachträgliche Herstellungskosten, da eine Standardhebung vorliegt. Punkt.
Und dann liegt der Ball wieder bei euch.
Richtig. So war es damals.
Ja.
Also wie gesagt, ich kann nur aus den Erfahrungsberichten oder aus meinen Erfahrungen berichten, aber wie es teilweise jetzt ist bei jüngeren Leuten oder auch älteren, das kommt immer auf den Typ Mensch an, der auf einmal dann vor dir steht oder mit dem du gerade dieses Thema zu bearbeiten
im
hast.
Im Finanzamt. Okay, aber ich entnehme deiner Erzählung auch, dass es jetzt nicht alle 3 Tage passiert, dass das Finanzamt mit einer Standardhebung um die Ecke kommt.
Richtig. Und damals war es ja auch wirklich ein ganz, ganz brisanter Fall, weil da halt wirklich extrem viel Geld ausgegeben wurde. Weil halt
also es gab viel zu gewinnen fürs Finanzamt.
Ja, es hätte auch viel zu gewinnen gegeben, ja. Okay. Aber dem war halt so und ich glaube, die brauchten danach auch ein paar Jahre lang keine Steuern zahlen. Weil halt Verluste dadurch gemacht wurden.
Die das dann haben, fortgetragen wurden.
Richtig. Also, wie gesagt, man muss das immer genauer betrachten. Also diese Themen bei solch großen Sachverhalten oder wenn man mit Architekten zusammenarbeitet und man hat viele Gewerke, die man gleichzeitig bearbeitet, da sollte man wirklich auch mal den Berater zu Rate ziehen und mal das prüfen lassen, wo hier die Reise hingeht. Sind das noch Werbungskosten oder sind wir wirklich im Bereich von nachträglichen Herstellungskosten? Es gibt das Feld ist sehr, sehr vielschichtig. Es gibt wahnsinnig viel Urteile. Deswegen ist es auch für uns in der Praxis auch nicht immer einfach zu sagen, wenn der Mandant am Telefon irgendwie sagt, wir haben das und das gemacht, was ist jetzt damit? Das funktioniert nicht. Da können wir nicht einfach also sagen,
sehr individueller
richtig. Sachverhalt. Und das, genau. Und da muss man wirklich auch sich die ganze Situation anschauen, den Sachverhalt erstmal aufklären für einen selbst.
Den Helm mal aufsetzen und auf die Baustelle gehen.
Zum Beispiel, das hilft auch. Ja. Auch mal zu sehen, was dort passiert, damit man da auch manchmal ein Gefühl für kriegt. Weil immer nur am Schreibtisch zu sitzen und Rechnungen sich anzuschauen, davon kann ich nicht. Das hilft mir nicht bei der Beurteilung. Ja. Ich habe das Gott sei Dank auch schon bei anderen gehabt, die wirklich vorher-nachher Bilder gemacht haben.
Sehr gut.
Also so aus dem alten Keller, so Souterrain, im Endeffekt was übergelaufen war mit Wasser, einfach ein Büro, ein Architektenbüro gezaubert haben, mit vernünftiger Toilette, mit Dusche, wenn ich mich recht entsinne, alles schick, die Wände, die waren alle nass. Da wurden draußen die Drainagen gelegt und was auch immer. Das ist bis hoch in den 3. Stock gezogen.
Also nachträgliche Herstellkosten?
Ja. Also in dem Bereich, ja.
Ja.
Also da muss man dann auch, da kann man dann auch nicht mehr sagen, das ist jetzt Erhaltungsaufwand oder Modernisierung. Weil das geht schon über das hinaus.
Ja. Aber ich als Kapitalanleger habe natürlich die Ambition oder das Interesse, Erhaltungsaufwände zu machen für meine Steuererklärung. Wenn ich in größere Modernisierung laufe durch die 15%-Grenze oder durch die Standardhebung, kann es zu nachträglichen Herstellkosten kommen. Wie verhält sich das denn, wenn ich jetzt, sage ich mal, in Jahr 6 oder in Jahr 4 nachträgliche Herstellkosten habe, werden die dann der laufenden Abschreibung zugerechnet? Einfach und oder werden die ab dem Zeitpunkt, wo sie entstehen, dann über 50 Jahre, dass es dann eine Parallelabschreibung gibt?
Ja, die erhöhen nochmal das AFA-Volumen, also das Abschreibungsvolumen, also quasi dein Altbestand wird erhöht.
Aber die Laufzeit bleibt unverändert.
Es kann aber auch ab und zu dazu kommen, dass man auch die Laufzeitverlängerung erhält. Kann. Habe ich bisher zwar noch nicht erlebt, aber bei anderen Leuten schon gehört, dass man halt ich sagt, okay, jetzt ist es so umfangreich gewesen, dass man jetzt wirklich das halt verlängert. Und dann nicht innerhalb von 50 Jahren die Abschreibung hinbekommt, sondern länger braucht.
Oh wow, noch länger.
Deswegen Nutzungsdauergutachten.
Den 5er gebe ich dir später. aber das ist vielleicht auch nochmal ein ganz interessanter Wink. Wie wäre das, wenn, also das ist eine Frage, die ich oft erhalte. Es wird ein Gebäude angeschafft, die Restnutzungsdauer wird verkürzt, beziehungsweise es gibt ja auch die Aufteilung auf Gebäude und Grund und Boden. Und dann werden innerhalb der ersten 3 Jahre Modernisierungen durchgeführt, die dann dazu führen, also auch das Nutzungsdauergutachten verkürzt dann die Restnutzungsdauer. Wir gehen dann von 50 auf 25 Jahre runter. Und dann werden aber nachträgliche Herstellkosten produziert. Werden die dann auch über die 25 Jahre abgeschrieben oder erhalten die dann eine separate Laufzeit?
Eine gute Frage. Das, was ich bisher gesehen und gelesen habe, bleibt es bei der Nutzungsdauer.
Ja, und ist das auch so, das würde ich, meine Einschätzung
ist auch
so.
Aber ich kann mich auch hören, wie oft im Steuerrecht, wo ein Grundsatz ist, gibt es auch eine Ausnahme.
Ja.
Und es kommt drauf an.
Und es ist hochaktuell wahrscheinlich meistens
auch. Bei uns hieß es auch in der Ausbildung damals, fangen Sie immer an mit, es kommt drauf an.
Ja.
Und dann sind sie erstmal, haben sie schon mal die Antwort schon mal zur Hälfte richtig beantwortet. Ja, das ist halt so. Das ist im Steuerrecht. Deswegen braucht es ja teilweise auch die Steuerberater.
Teilweise.
oder auch andere Firmenmenschen, weil es halt so bei solchen Themen, wie jetzt auch mit unser Thema jetzt gerade eben, so komplex ist. Dass man das irgendwo allein oder durch viel Lesen oder wenig Lesen, einfach nur durch ein bisschen gesunden Menschenverstand, kann man das nicht mehr alles erklären.
Aber dann vielleicht, ich will da nochmal mich reinzecken, auch wenn, musst du nicht auf Wissen, aber wie würdest du es dir erklären? Weil, soweit ich weiß, ist es so, dass bei der Nutzungsdauerverkürzung, ne, und so wie ich es auch in anderen Fachgesprächen erlebt habe, dass weiterhin die verkürzte Abschreibung stattfinden kann aus Vereinfachungsgründen.
Genau,
weil die alte, weil die alte Abschreibung fortgesetzt werden kann. Wenn ich jetzt das Restnutzungsdauergutachten und die 15%-Grenze im selben Veranlagungszeitraum, also ich gehe auf die verkürzte Restnutzungsdauer im Veranlagungszeitraum 2023, mache in dem Jahr auch nachträgliche Herstellkosten, dann könnt ihr unter Umständen dieses Vereinfachungsargument gar nicht mehr Anwendung finden, weil es wäre ja gar nicht einfach, weil es gibt ja keine vorangegangene Abschreibung.
Das ist richtig. Deswegen bin ich auch gespannt, ob das irgendein Finanzamt mal zum Gericht hochexerziert, das Ganze. Dass man wirklich zum Finanzgericht geht und eventuell der BfH dann auch noch entscheiden muss. Zu diesem Thema, ob der wirklich jetzt das so gemacht werden kann, wie du es gerade erklärt hast. Weil das wäre natürlich eine sehr, sehr feine Sache pro Steuerpflichtigen, ja.
Ja. Ja, also ich denke, dass ich sehe das, sage ich mal, kritisch, wenn die Restnutzungsdauer im selben Veranlagungszeitraum verkürzt wird, wie die 15%-Grenze geknackt wird. Ja, das würde ich sagen. Ja, also jetzt mal auch aus gesundem Menschenverstand, ne? Also ja. Das ist eben klar, dass das mit der Restnutzungsdauer nicht im Interesse des Finanzamts ist. Man kann das machen, aber keiner will verarscht werden, ne? So am 1.1. Restnutzungsdauer verkürzen und am 3.1. Kernsanierung ist doof, ne?
Deswegen Kernsanierung, solche Themen mal außen vor gelassen.
Das ist eh außen vor.
Ja, ne? Deswegen, weil das würde, ist ein anderes Thema für sich, finde ich persönlich. Aber wenn ich jetzt die normale Modernisierung mit 15%, einerseits haben wir ja mittlerweile das Problem Kaufpreisaufteilung. Finanzamt ist natürlich hinterher, so wenig wie möglich Abschreibungsvolumen, heißt weniger Gebäudewert. Durch diese Kaufpreisaufteilung, die vom BMF rausgegeben wurde, haben wir das Thema ja schon, dass der BfH ja auch schon mehrfach dagegen was gesagt hat. Von der Art und Weise der Bewertung und der Pauschalierungen ist es natürlich sehr, 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 sehr schwierig. Und da kommen zumeist auch immer nur hohe Bodenwerte raus. Okay, ich in München. Das ist schon.
Da freut man sich auch mal über 15% Gebäudewert.
Ja, genau. Da kann man froh sein. Also unter 50 wüsste ich nicht, dass es noch klappt.
Ja.
Also es kommt aber drauf an.
Aber ich will noch mal kurz einen Punkt einschieben.
Aber dadurch haben wir schon von vornherein her, wenn wir das jetzt Ende spinnen, umso höher der Bodenanteil, desto geringer der Gebäudeanteil, desto geringer ist ja die 15%-Grenze.
Was auch total kontraproduktiv für die Wirtschaft ist, ne? Und so, weil es senkt die Aktivwirtschaftsleistung. Weniger Handwerker beauftragt.
Ja,
genau.
Es geht ja dann sehr, sehr schnell dann auf einmal.
Ja.
Und bei Millionenbeträgen, die ja teilweise ja auch mal über
In deiner Beratungspraxis auf jeden Fall.
Ja, also auch bei einigen Immobilien bezahlt werden. Und man auf einmal nur noch 200.000 Gebäudewert hat, kannst du ja ausrechnen. Das sind immer bei natürlich netto, ohne Umsatzsteuer, die Modernisierungskosten, sind wir dann...
Aber man rechnet auf netto?
Man rechnet immer netto. Steht okay. Explizit auch im Gesetz drin.
Sehr gut, das ist ein sehr guter Hinweis. Das
wusste ohne ich. Umsatzsteuer. Habe ich auch zum Anfang immer falsch gemacht.
Okay, das ist ein sehr wertvoller Hinweis. Aber ich habe Gott sei
Dank, war trotzdem gerissen.
Die 50%. Aber ich will noch mal ganz kurz auf die Kaufpreisaufteilung, weil du das einmal kurz gestriffen hast, das Thema. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, weil dieses BFH-Urteil, es gibt BFH-Urteil dazu und das ist ähnlich wie bei der Restnutzungsdauer, dass jedes geeignete Verfahren zur Ermittlung Anwendung finden darf. Ne? Und es darf nicht verkürzt werden auf das oder verengt werden auf das Bewertungsverfahren, was jetzt in der Berechnungshilfe vom Bundesministerium für Finanzen zur Verfügung gestellt wird. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und in dem Zuge möchte ich dem interessierten Leser auch nochmal das umgekehrte Ertragswertverfahren nach Jacobi an die Hand geben. Dafür kann man auch Gutachten machen, das ist in der Regel aber gar nicht notwendig. Wenn man in einer anderen Folge habe ich mit einem anderen Steuerberater darüber gesprochen, dass man immer eine gute Argumentation auch dafür braucht. Wenn man das vorher im Kaufvertrag festschreibt, dann kann man sich auch ruhig nochmal nach dem umgekehrten Ertragswertverfahren nach Jacobi das Ganze zurechtrechnen. Aber wir verlassen jetzt.
Das ist aber das Wichtigste, das im Kaufvertrag festzuhalten, wie hoch man den Grund und Boden einschätzt.
Ja, das schreiben wir hier uns hinter die Ohren. Ich vergesse es
manchmal noch. Ich weiß, dass du es immer gemacht hast.
Ja.
Ohne sogar mein Zutun, sondern von dir
aus. Ja, ich habe auch mal eine gute Idee.
War ich sehr fasziniert. Aber das machen wirklich halt viele. Und das Finanzamt geht sofort auf die Kaufpreisaufteilung los oder fordert die auch teilweise an.
Ja.
Und dann kommen halt öfters mal doch eher schwierige Zahlen dabei rum. Und womit man gar nicht gerechnet hat. Weil man denkt ja in dem Augenblick, ja, was habe ich denn hier erworben? Habe ich ein Brachland erworben, wenn ich nur noch 15-20% Gebäudeanteil habe?
Ist auch eine philosophische Frage, ne? Also es geht ja auch um Gewinnerzielungsabsicht und da kommt dem Gebäude ja von Haus aus eine besondere Bedeutung zu, weil egal wie viel das Land wert ist, es hat natürlich auch eine Wertdimension. Wenn jetzt das Gebäude nicht mehr vermietbar ist, dann sind ja die Ertrags Chancen gehen ja gegen null, ne? Weil ob ich jetzt in München einen Parkplatz vermiete oder in Chemnitz, das sind, sage ich mal, wahrscheinlich 200 Euro Unterschied im Monat. So, das macht aber, glaube ich, jetzt noch keinen Unterschied von 15% Grund und Boden und 85% Grund und Boden.
Das ist richtig.
Aber das ist jetzt philosophisch nochmal zurück zur Modernisierung und Erhaltung. Also verstanden, dass die Kaufpreisaufteilung ja dafür auch eine extrem wichtige Rolle spielt, um überhaupt die ja den Rahmen vorgibt für diese 15%-Grenze, die unbedingt zu beachten ist. Deswegen auch der Rat an den Investor oder den Kapitalanleger, immer mit Bedacht vorzugehen und auch unvorhergesehene Ereignisse. Ich kenne viele, die sagen, oh ja, ich plane das so, so und so. Häufig passiert dann noch etwas, was man so nicht auf dem Plan hatte. Das muss man unbedingt auf dem Schirm behalten. Jetzt ist es aber auch so, dass eben darüber hinaus die Gefahr der nachträglichen Herstellkosten noch nicht gebannt ist. So, und das ist ja das, was du sagtest mit der Standardhebung. Und da würde ich gerne nochmal hinterher. Was kann ich mir merken? Ich habe verstanden, dass es eine individuelle Fallbetrachtung ist, die auch wahrscheinlich gerade bei umfangreichen Modernisierungen am besten mit dem Steuerberater besprochen wird. Wenn ich jetzt als Investor vorher schon in der Planung bin, woran orientiere ich mich? Ja, also dieser Betragsgrenze fällt ja dann so ein bisschen weg mit den 15%. Das ist ja sehr einfach als Orientierungshilfe. Das mit der Standardhebung kann mir im Jahr 22 noch passieren.
Ja, das kann ja auch 10 Jahre später passieren.
Ja.
Du kannst auch noch andere Herstellkosten können auch anfallen, indem du ja erweiterst oder also das Dach Gebäude ausbaust.
Ja.
Genau. Aber davon wollen wir jetzt mal. Wir sind ja bei der Modernisierung. Da gehen wir jetzt mal nicht in diese
Erweiterungsgeschichte. Okay, aber der Dachausbau.
Aber da wären wir bei klassischen Herstellkosten ja auch.
Ja.
Aber auch da gibt's wieder das eine oder andere zu beachten, wo man auch mal gesagt hat. Inwiefern ist jetzt vielleicht auch, ist jetzt zwangsläufig, sagen wir mal, Wohnraum, wenn Wohnraum neu geschaffen wird, habe ich per se eine Erweiterung. Also ja. Das versteht, glaube ich, auch jeder in dem Sinne.
Also es muss sich nicht die Kubatur des Gebäudes erweitern dafür. Es kann innerhalb des Gebäudes ein Ausbau stattfinden.
Okay. Das heißt nicht, teilweise hat man auch immer gedacht, dass die Versetzen von Wänden zu einer Erweiterung führt.
Was?
Weil eventuell Wohnraum entstanden ist, mehr Wohnraum.
Weil der Hauswirtschaftsraum kleiner geworden ist.
Ja, zum Beispiel, du hast eine kleinere Wand als vorher. Mhm. Hast du halt auf einmal mehr Platz. Zum Beispiel. Aber das haben sie auch so ein bisschen, sagen wir mal, jetzt schon
relativiert.
Aber
nochmal zurück, gesagt, aber Orientierungshilfe, Robby. Ich weiß Einzelfall, aber woran orientiere ich mich? Gibt es eine Anzahl an Gewerken oder was wird genau beleuchtet? Ist es die Art des Fußbodens, die ich mache? Um es mal zu vereinfachen. Mhm. Woran kann ich mich orientieren?
Wenn die Modernisierung notwendig ist, musst du es eh machen. Dann kommt es darauf an, wie du es machst am besten. Kannst du es gleichzeitig? Meistens kannst du es auch nicht gleichzeitig. Sondern es wird nacheinander. Also es ist in so einem zeitlichen in zeitlichem Rahmen. Und dann sieht man ja auch zumeist dann, wenn man mit Architekten arbeitet, dass das ja eine Baumaßnahme ist. Nur halt nach Gewerken unterschiedlich gemacht wird. Da kommst du dann wahrscheinlich nicht raus, dass du das auch mal erläutern musst. Die Standardhebung selbst ist dann, glaube ich, eher weniger das Problem.
Aber
das kann man anhand der Baumaterialien.
Ja, aber wenn ich jetzt, sag ich mal, wenn du sagst, dass die Standardhebung jetzt im Bad zum Beispiel reicht nicht, dann habe ich jetzt nicht das Risiko, dass ich jetzt mir in Jahr 4 ein Jacuzzi da einbaue. 5 Jahre später mache ich irgendwie eine Fußbodenheizung und dann nochmal 6 Jahre später baue ich irgendwie einen Luxusteppich ein, dass ich dann über 10 Jahre eine Standardhebung habe und dass das alles rückwirkend
kommt. Das nicht.
Also es muss einen zeitlichen Zusammenhang auch
haben. Ja, im Normalfall hat man
und es muss in verschiedenen Gewerken stattfinden.
Ja.
Okay.
Das ist ja das Thema. Es muss immer in diesen Hauptgewerken stattfinden. Ich bin jetzt immer ganze Zeit am Überlegen. Fenster, Böden, Decken, Sanitär.
Sag mal nicht, ich habe immer im Kopf Fresh.
Fresh?
Ja.
Das ist eine Abkürzung.
Ja, Sanitär, Elektro,
Elektro habe ich vergessen, Elektro. Genau. Nicht Böden, Elektro.
Ja.
Elektronik, genau. Aber wenn 3 von diesen 4 Merkmalen
eine Standardhebung haben,
dann geht man eigentlich davon aus, dass es nachträgliche Herstellungskosten sind.
Okay, und wie der Standard gehoben ist, hängt auch immer an der vorherigen Substanz.
Genau. Also das muss man dann wirklich betrachten, wie es vorher war.
Also
oder als man das erworben hat oder als man das gebaut hat.
Ja.
Deswegen, das ist schon wichtig zu wissen.
Also für pinzige Finanzämter, wer da Erfahrung hat und umfangreiche Modernisierung machen möchte und weiß, das Finanzamt guckt genau hin, bietet es sich durchaus an, vorher Bilder zu machen vor der Modernisierungsmaßnahme.
Würde ich mal so sagen.
Zum Nachweis.
Ja, genau. Und auch vielleicht mal, wenn man die Rechnung nur einreicht. Das Finanzamt sieht ja auch immer nur die Beträge,
ja.
Wenn sie Rechnung haben möchten. Fordern sie die an und dann muss man sie ja zusenden. Und dann sehen sie erstmal, was gemacht wurde tatsächlich. Und dann sehen sie vielleicht auch ein bisschen detaillierter, je nachdem, wie die Rechnung ausgestellt ist vom Handwerker.
Ja.
Weil die ist ja auch immer unterschiedlich. Und wenn man dann, da sieht man aber zumeist auch nicht unbedingt, was ist das jetzt hier für Material, was hier verwendet wurde. Nur weil es teuer ist, heißt es nicht, dass es eine Standardhebung ist.
Ja. Man kann auch einfach über den Tisch gezogen worden sein.
Richtig, genau. Deswegen, also das muss man dann genauer angucken und zur Not auch mal einen erfahrenen, sag jetzt mal Handwerker fragen einfach.
Ja.
Oder einen Architekten, der sich damit auskennt, der es regelmäßig macht. Also so würde ich es machen, dann bin ich immer auf der sicheren Seite für mich. Und dann kann ich natürlich überlegen, wie weit man Risiko gehen möchte. Ob man das erstmal ansetzt oder ob man es gleich aktiviert. Das kommt halt
kann es einen Nachteil haben, wenn man das, klar, dass man hinterher das blaue Wunder erlebt. Aber
du siehst ja, die Argumentation, die kann in beide Richtungen laufen. Und deswegen ist es schwer zu sagen, ob ich jetzt hier in der weißen oder in der, ich würde behaupten wollen, in dem Augenblick ist man erstmal noch in einer Grauzone.
Mhm.
Weil alles andere wäre ja dann irgendwo ja Steuerverkürzung. Eventuell schon. Wenn ich dann einfach so ransitze. Ich würde es nicht machen.
Nach bestem Wissen und Gewissen.
Richtig.
Ja, also.
Als Normaler, der seine Steuererklärung selbst macht und das auflistet unter den Erhaltungsaufwendungen, da hätte ich eher weniger Bauchschmerzen. Aber wenn jemand zu mir kommt, dann muss ich natürlich auf die Risiken aber auch hinweisen.
Selbstverständlich.
Ja, ich kann aber, ich bin ja aber auch nicht, ich kenne aber auch nicht jedes Urteil, nicht jeden Aufsatz zu diesem Thema. Deswegen, vielleicht ist das Thema mal irgendwo angesprochen
dann
worden.
Muss ich mich
das
ja nach einem neuen Steuerberater umsetzen.
Entschuldigung. Nein, aber das ist halt so, weil das halt so vielschichtig ist und so breit gefächert, dass dieses Thema ist es halt wahnsinnig schwierig, auch für uns, einfach zu sagen, wo die Reise hingeht.
Ja.
Aber reden ist trotzdem hilft.
Ja, also immer mit dem Steuerberater sprechen und ich glaube, ganz wichtig ist, das Thema nicht zu unterschätzen und das ist, hat für das Finanzamt eine große Dimension und es hängt vor allem mit vielen anderen Faktoren zusammen. Ich glaube, was tatsächlich kompliziert werden kann, wenn man immer sagt, oh ja, Immobilien ist ein tolles Feld, das ist so ein mögliches Stolper-Szenario, was echt blöd werden kann, wenn man dann einen hohen liquiden Abfluss hat, den man nicht gegen die Steuer rechnen kann, ne? Also man versteuert ja dann, also man bezahlt es eigentlich ja zweimal dann. Und das, da muss man, glaube ich, ein großes Augenmerk drauf richten, da nicht gegen die Wand zu laufen. Deswegen ist es total super, dass du hier einen Einblick dazu gegeben hast. Man findet super wenig davon und über das Thema in den üblichen Quellen. Und ich werde das ganz häufig gefragt und deswegen ist, glaube ich, ganz gut, dass wir jetzt die Folge auch haben. Um das vielleicht ein bisschen mehr zu belichten.
Aber wir sollen auch, wir müssen aber auch ein bisschen, sagen wir mal, Wind aus den Segeln nehmen. Es ist nicht alles so hochkompliziert. Es ist auch nicht alles gleich schlecht. Nur wenn man mal investiert. Also man sollte trotzdem noch die Heizungswartung machen, auch die Aufzugswartung. Aber dieses ist ja eh vom TÜV und so weiter ja, glaube ich, ja eh vorgegeben. Also das sollte man schon machen und auch Ungeziefer bekämpfen. Das hat nichts mit Modernisierung zu tun.
Das wird auch nie hinzugerechnet, oder? Das
sollte im Normalfall nicht den Herstellungskosten zugeräumt
werden. Okay, also ich kann für 45.000 Euro in 3 Jahren Ungeziefer bekämpfen. Das ist nicht so schlimm.
Zum Beispiel.
Ist ja eigentlich auch irre, ne? Also Wohnraum
kann man ja nicht auch verbessern. Viel Geld lassen beim Ungeziefer bekämpfen.
Wie wir wissen, ist das so, ja.
Deswegen,
das wissen wir aber nur von einem Freund. Okay, Robby, herzlichen Dank für deinen Besuch. Schön, dass du da warst.
Vielen Dank nochmal.